Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die katholische Kirche will künftig entschiedener gegen sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen vorgehen. Zum Auftakt eines Krisentreffens im Vatikan stellte Papst Franziskus einen Maßnahmenkatalog vor. Er sieht unter anderem ein systematisches und einheitliches Aufarbeiten von Missbrauchsfällen vor. Außerdem sollen Opfer kontinuierlich begleitet werden. Viele Betroffene werfen der Kirche bis heute vor, sie habe Missbrauchsfälle über lange Zeit vertuscht.
Eine ganz besondere Begegnung, die beiden Männer sichtlich berührt. Papst Franziskus trifft ein Missbrauchsopfer. Mittlerweile ist es ein wichtiges Anliegen des Pontifex, sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in der katholischen Kirche aufzuklären, ihn zu verhindern. Wir alle sollen zusammen auf den Heiligen Geist hören und in seinem Dienste den Schrei der Kleinen erhören, die Gerechtigkeit verlangen. Grundlage der Gespräche von 190 Konferenzteilnehmern ein 21-Punkte-Plan mit präventiven Maßnahmen und Anregungen, wie Missbrauch aufgeklärt werden kann. Zu lange sei vertuscht, nicht geahndet worden, auch in Deutschland.
Ein Ziel muss sein, dass alle Bischöfe begreifen, das ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Überall in der Kirche und in der Gesellschaft natürlich auch.
Von einer Kultur des Schweigens, die vielleicht ein verständlicher, aber primitiver und inakzeptabler Verteidigungsmechanismus ist, müssen wir zu einer Kultur der Enthüllung kommen. Vor der Engelsburg machen viele Betroffene erneut auf sich aufmerksam, Hand in Hand für mehr Gerechtigkeit.
Ich hoffe nach wie vor, dass die Veranstalter und der Papst selber begreifen, dass sie die Tore dieses Vatikan öffnen müssen für die Opfer, die hier draußen stehen. Und sie müssen lernen, zuzuhören.
Am Ende des ersten Tages überwiegt hier bei vielen Betroffenen die Skepsis, ob sich die Teilnehmer des Missbrauchsgipfels auf konkrete Maßnahmen einigen können.
Er ist einer von vielen, denen als Kind Leid zugefügt wurde. Rudolf Kastelik, 71 Jahre alt. Seine Kindheit hat er in mehr als 10 Heimen der katholischen Kirche verbracht. In den 50er und 60er Jahren wurde er dort gedemütigt, verprügelt, vergewaltigt.
Es ist Tag und Nacht da. Es äußert sich durch Schlafstörungen, durch Depressionen, Lebensunwertgefühl. All das ist jeden Tag da.
Ein einziges Foto besitzt er aus dieser Zeit. In den Heimen war er seinen Peinigern ausgeliefert. Es sei systematischer Missbrauch gewesen, sagt er.
Es gab pädophile Netzwerke. Wir wurden verliehen am Wochenende teilweise. Mein verstorbener Zwillingsbruder mehr als ich. Auch das hat es alles gegeben. Und es war ein geschlossenes System.
Die katholische Kirche hat Rudolf Kastelik vor einigen Jahren 5.000 Euro gezahlt. Allerdings ausdrücklich, ohne damit eine Schuld einzugestehen. Auch das belastet ihn. Heute erzählt er seine Geschichte auch, um die Misshandlungen während seiner Kindheit zu verarbeiten.
Wenn Sie aufhören zu kämpfen, haben Sie verloren. Und das habe ich mir jetzt zur Lebensaufgabe gemacht, dass das in der Erinnerung erhalten bleibt.
Nicht nur für sich kämpfe er, sondern für alle Betroffenen, die selbst nicht die Kraft dazu haben.
Bei den Ermittlungen zum Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüchte im Teutoburger Wald sind Beweismittel verschwunden. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul räumte ein, es fehlten schon seit Ende Dezember 155 CDs und DVDs sowie ein Koffer. Offenbar seien die Räume der Polizei in Detmold unzureichend gesichert gewesen. Reul lässt inzwischen Sonderermittler unter anderem prüfen, ob es Beziehungen zwischen Polizeibeamten und Verdächtigen gibt.
Zuerst Behördenversagen, jetzt auch eine Polizeiaffäre. Am Nachmittag in Düsseldorf offenbart der nordrhein-westfälische Innenminister einen gravierenden Fehler bei den Ermittlungen im Missbrauchsfall von Lüchte. Beweismaterial sei verschwunden, 155 Datenträger fehlten und das wohl schon seit Dezember.
Das alles macht mich fassungslos und man kann hier nur von einem Debakel sprechen. Das Einzige, was mich ein bisschen tröstet, Die Fachleute aus dem LKA sagen mir, dass das, was den Ermittlern in Bielefeld an sonstigen Beweisen vorliegt, für die Taten ausreichend ist.
31 Kinder sollen hier auf diesem Campingplatz in Lüchte missbraucht worden sein. Sie waren zwischen 4 und 13 Jahre alt. In der Baracke war auch Kameraausrüstung. Der Hauptverdächtige war der Pflegevater eines kleinen Mädchens. 5 Sonderermittler hat der Innenminister nun nach Detmold entsandt.
Die Motivlage für diese Entwendung dieser CDs, und davon müssen wir derzeit ausgehen, weil sie so lange nicht aufzufinden waren und wirklich alle Dienststellen, die damit betraut waren, in ihrem Bereich offensichtlich nachgeschaut haben, ob die Asservate zu finden sind. Also ist die Hypothese erlaubt, dass es sich um eine Entwendung handelt, eine vorsätzliche.
Insgesamt wurden 15 Terabyte Daten sichergestellt. Davon sind 0,7 Terabyte verschwunden. Der Raum, wo sie lagen, sei nur unzureichend gesichert gewesen. Außerdem wird mittlerweile gegen Jugendämter ermittelt und gegen 2 Polizeibeamte wegen des Verdachts der Strafvereitelung.
Der Bundestag hat die Änderung des Paragraphen 219a gebilligt. Damit wird das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche gelockert. Ärzte dürfen künftig darüber informieren, dass sie Abbrüche vornehmen. Einzelheiten, etwa über die Methoden, dürfen aber nur von staatlich kontrollierten Stellen veröffentlicht werden. Auf diesen Kompromiss hatte sich die schwarz-rote Koalition nach langem Streit verständigt.
Am Ende haben sich die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD für eine Kompromisslösung entschieden, bei der keine Partei so richtig glücklich scheint. Ärzte und Ärztinnen dürfen künftig angeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Weitere Informationen dürfen sie aber nicht veröffentlichen.
Eine klare Abschaffung von 219a wäre aus meiner Sicht die sauberste Lösung gewesen. Das war mit der Union nicht zu machen.
Die Christdemokraten hatten in der Debatte immer wieder betont, dass der Paragraph 219a an sich erhalten bleiben müsse, weil der Schutz des ungeborenen Lebens eine besondere Priorität habe.
Ein Schwangerschaftsabbruch, der nach dem Paragraphen 218 fortfolgende verboten und nur straffrei gestellt ist, ist eben keine gewöhnliche Leistung des Arztes.
Die AfD lehnt die Reform des Paragraphen vollständig ab.
Wer für eine Straftat wirbt, wird am Ende zum Anstifter. Das gilt auch dann, wenn die Straftat ausnahmsweise nicht rechtlich verfolgt wird.
Die FDP, die Linke und die Grünen hingegen wollen den Paragraphen 219a ganz abschaffen.
Die sachliche Information über eine nicht nur legale Tätigkeit, sondern über eine Tätigkeit, die ja gerade von Ärztinnen ausgeübt werden soll, damit Frauen nicht mehr wie früher in den Hinterzimmern elendig verbluten, kann jedenfalls nicht mit Strafe zu ahnden sein.
Statt einer tragfähigen Lösung verschlimmbessern Sie die Situation mit einem verfassungswidrigen Gesetzesentwurf.
Die Freien Demokraten wollen jetzt prüfen, ob sie vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.
Außerdem hat der Bundestag der Grundgesetzänderung für den Digitalpakt an Schulen zugestimmt. Er billigte den Kompromiss, den Bund und Länder gestern geschlossen hatten. Damit kann sich der Bund an der Finanzierung der Digitalausstattung von Schulen beteiligen, obwohl Bildung Ländersache ist. Wenn auch der Bundesrat zustimmt, kann das Programm noch in diesem Jahr starten.
Lernen mit Stift, Papier und Computer. An dieser Schule in Thüringen ist das schon Alltag. Jetzt sind sie gespannt, was ihnen der Digitalpakt zusätzlich bringen wird.
Erstmal finde ich den Digitalpakt natürlich ziemlich gut, weil man braucht dafür einfach Geld, dass die Schulen so auszurüsten.
Wenn dann man in der Schule halt auch damit arbeiten kann und den Umgang damit lernt, das ist auch besser.
An dieser Schule in Jena haben sie aus eigener Kraft und mit Mitteln der Stadt moderne Medien angeschafft. Doch weitere Förderung können sie gut gebrauchen.
Wir brauchen auch Möglichkeiten und Spielräume, diese nachhaltig auch zu bewahren. Diese Möglichkeiten, die wir hier haben an der Schule.
Die Möglichkeiten der Schulen stärken, dabei soll der Digitalpakt helfen. Und der sieht unter anderem vor, schnelles Internet für alle Schulen, neue Endgeräte, zum Beispiel interaktive Whiteboards, also digitale Tafeln, und die Qualifizierung der Lehrerschaft. Der Bund übernimmt den Großteil der Kosten, die Länder stocken auf. Insgesamt sollen mindestens 5,5 Milliarden Euro bereitstehen, die an die etwa 40.000 Schulen in Deutschland fließen. Rein rechnerisch bekommt damit jede Schule im Schnitt 137.000 Euro. Bei derzeit ca. 11 Millionen Schülerinnen und Schülern entfallen auf jeden von ihnen im Schnitt 500 Euro. Thüringens Bildungsminister will den Digitalpakt schnell umsetzen.
Also wir in Thüringen machen am 7. März eine Kick-Off-Veranstaltung. Da laden wir die Schulträger und die Schulen ein, stellen unsere Landesstrategie für die Digitalisierung vor, sagen den Schulen und den Schulträgern, ihr braucht euer Konzept. Auf dieser Basis muss dann ein Kostenvoranschlag erarbeitet werden, damit das Geld ausgereicht werden kann.
Bei aller Digitalisierung des Klassenzimmers auf Bücher, Stift und Schreibhefte sowie das persönliche Gespräch wird wohl auch die Schule von morgen nicht verzichten.
In der Wahlspendenaffäre der AfD gerät die Fraktionsvorsitzende Weidel weiter unter Druck. Nach Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz und des Spiegel soll die AfD dem Bundestag falsche Spenderlisten übermittelt haben. Demnach bestreiten mehrere angebliche Spender, Geld an die Partei gezahlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt seit Ende 2018 gegen Weidel und drei weitere Mitglieder des Kreisverbandes am Bodensee. Menschen mit Behinderung, denen eine umfassende Betreuung zugewiesen wurde, dürfen nicht pauschal von Wahlen ausgeschlossen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat heute bestehende Regelungen für verfassungswidrig erklärt. Von der Bundestagswahl 2013 waren aufgrund der Vorgabe mehr als 80.000 Menschen ausgeschlossen. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD zwar eine Reform vorgesehen, diese wurde bisher jedoch nicht umgesetzt.
Selbstständig zu sein im Alltag, das ist wichtig für Pascal Krüger, einen der Kläger. Wegen einer Entwicklungsstörung und einer Sprachschwäche wurde für ihn ein rechtlicher Betreuer für alle Lebensbereiche bestellt. Bei den Bundestagswahlen durfte Krüger bislang nicht wählen, denn laut Gesetz gilt ein Ausschluss vom Wahlrecht für Menschen, die unter solcher Betreuung stehen. Dieser Ausschluss ist verfassungswidrig, so die Entscheidung aus Karlsruhe. Das Gesetz verstoße unter anderem gegen das Verbot, Menschen mit Behinderung zu benachteiligen, so die Richter. Denn es knüpfe rein formal daran an, ob Behinderte umfassend unter Betreuung stehen oder nicht.
Manchmal wird aber eben kein Betreuer bestellt, weil dies nicht erforderlich ist. Zum Beispiel, wenn die Person in der Familie versorgt werden kann. Damit hängt es aber letztlich von Zufälligkeiten ab, ob das Wahlrecht entzogen wird oder nicht. Das stellt eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung dar.
Ein Ausschluss von Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind, am politischen Diskurs teilzunehmen, der könne zwar gerechtfertigt sein, aber nicht so pauschal wie jetzt. Denn das Wahlrecht sei, so wörtlich, das vornehmste Recht des Bürgers im demokratischen Staat. Jetzt ist der Gesetzgeber am Zug.
Wir haben im Koalitionsvertrag weiterhin vereinbart, dass die Wahlrechtsausschlüsse gesetzlich auch verändert oder gestrichen werden. Und dementsprechend ist natürlich die Große Koalition weiterhin aufgefordert, hier tätig zu werden.
Das wollten Pascal Krüger und die anderen Kläger erreichen. Der Gang nach Karlsruhe hat sich gelohnt.
Wissenschaftler des Universitätsklinikums Heidelberg haben einen Bluttest zur Früherkennung von Brustkrebs entwickelt. Nach Angaben des Klinikums ermittelt das Verfahren eine Erkrankung anhand sogenannter Biomarker und kann bisherige Diagnoseverfahren wie Mammographien und Gewebeentnahmen ergänzen. Studien zu der Treffsicherheit des Tests sind jedoch noch nicht abgeschlossen. In Teilen der Fachwelt wird die Entwicklung noch zurückhaltend bewertet.
Im Prozess um Waffenlieferungen der Rüstungsfirma Heckler & Koch nach Mexiko sind zwei frühere Mitarbeiter zu Bewährungsstrafen von 17 und 22 Monaten verurteilt worden. Drei weitere Angeklagte wurden vom Landgericht Stuttgart freigesprochen. Das Unternehmen muss ein Bußgeld in Höhe von 3,7 Millionen Euro zahlen. Vor dem Gericht erinnerten Demonstranten an Opfer von Rüstungsexporten. In dem Verfahren ging es um die illegale Lieferung von etwa 4.700 Sturmgewehren und Maschinenpistolen in mexikanische Unruheprovinzen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 22. Februar.
Tiefer Luftdruck bringt dem Osten und Südosten Deutschlands noch Regen, aber in den folgenden Tagen sorgt hoher Luftdruck verbreitet für Sonnenschein. Heute Nacht ist es bewölkt, im Südwesten zeitweise klar, vor allem in den östlichen Landesteilen fällt Regen. Morgen im Nordosten oft sonnig, sonst zunächst viele Wolken, im Osten und Südosten Regen, der sich später in die Alpen zurückzieht, wo in den Hochlagen etwas Schnee fällt. Im übrigen Land lockert es immer mehr auf. Heute Nacht am Niederrhein bis 8, auf der Schwäbischen Alb bis minus 1 Grad. Morgen kühle 2 Grad in Vorpommern bis zu milden 15 Grad in der Kölner Bucht. Am Samstag gibt es zunächst lokale Wolkenfelder, sonst verbreitet Sonnenschein. Der begleitet uns auch in den folgenden Tagen. Dabei bleibt es vorfrühlingshaft mild.
Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Miosga mit diesen Tagesthemen. Was bringt der Missbrauchskrisengipfel im Vatikan? Fragen an Kardinal Marx. Und Vorbild für ganz Deutschland, Impfpflicht in Essener Kita. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.